So, herzlich willkommen. Da steht es zwar schon, aber das meinen wir auch so. Schön, dass ihr da seid zu diesem Seminar, gut ausgebildet den Menschen begegnen. Deswegen habe ich so eine Werkzeugkiste mitgebracht. Eigentlich würden wir gerne, oder das ist unser gemeinsames Anliegen, Menschen zurüsten für ihren Dienst im Reich Gottes. Wie bunt die Werkzeugkiste ist und welche Ausbildungsstätten welches Werkzeug benutzen, das wollen wir euch nachher gerne auch vorstellen. Ich möchte euch gerne hineinnehmen in unser Programm für heute. Einfach, dass ihr wisst, was erwartet euch. Zuerst singen wir einfach miteinander ein Lied. Vielen Dank euch Musikern, dass ihr bereit wart, uns da zu unterstützen. Dann haben wir einen kurzen Lebensbericht. Und ihr seht auch den Namen von Waldemar von der Liebenzeller Mission. Das steht für das LM in Klammern. Und dann haben wir einen Input von dem Dieter Treffs, der Missionsleiter von der Kontaktmission. Wir haben ihn gebeten, einfach mal zu berichten, was für Leute braucht es eigentlich in der Mission oder im Reich Gottes? Welche Voraussetzungen sollten sie eigentlich mitbringen? Welchen Herausforderungen stehen wir gegenüber? Und er hat da einen ganz weiten Horizont und nimmt uns mit hinein einfach in diese Frage. Dann haben wir nochmal, ich denke, das finde ich immer so toll, wenn Leute aus ihrem Leben berichten. So war das bei mir. Und dann haben wir den Timon von OM. Und da gibt es nachher auch Gelegenheit, auf die Leute zuzugehen und sie zu hören. Dann haben wir von Martin Knispel eben einen Vortrag. Inwiefern rüstet die Bibelschule denn wirklich aus für die Begegnung mit Menschen? Und dann wollen wir euch noch am Schluss einen bunten Blumenstrauß vorstellen an unterschiedlichen Ausbildungsstätten. Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Passt das vielleicht zu mir? Was ist das Besondere an der Ausbildungsstätte oder an der Ausbildungsstätte? Und in diesem Sinne wollen wir euch gerne mit hineinnehmen in diesem Seminar. Ich würde gerne noch mit uns beten am Anfang und dann starten wir mit dem Lied und mit unserem Programm, das ihr hier vorne seht. Lieber Vater im Himmel, wir freuen uns, dass du uns diesen Tag schenkst und auch an all dem, was du für uns persönlich hineinlegst. Und jetzt beten wir an dieser Stelle auch, dass du uns die Augen öffnest, die Herzen öffnest. Wir wollen Hörer sein. Wir wollen deine Signale wirklich aufnehmen, für uns auch ganz persönlich. Wir beten um deinen Segen, um dein gutes Handeln auch jetzt mitten unter uns. Amen. Habt ihr alle ein Liedblatt? Das brauchen wir nicht. Wir haben das hier auf Folie.
Du Sohnes Höchsten, komm herab, zerreiß die Finsternis. Komm, komm, du Herr des Himmels, komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Heilig, dein Haus ist heilig und aus Staub und Schmerz erhebst du mich. Ewig, der Weg ist ewig. Ich weiß, ich werde leben, weil du bist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Bangladesch, ein Land, in dem man auf einer Fläche, die etwa doppelt so groß ist wie Bayern, 164 Millionen Menschen wohnen. Ein Land mit der dichtesten Bevölkerung und viele Textilunternehmen. Billige Klamotten und gnadenlose Ausbeutung von den Näheren. Jährliche Überschwemmungen, Armut und Kinderarbeit. Das sind so die Fakten, die meisten Menschen in den Sinn kommen, wenn ich sie frage, was sie schon mal von Bangladesch gehört haben. Und solche und ähnliche Fakten kriegt man in der Regel von Wikipedia und anderen Webseiten. Und ich würde auch das Land nicht anders kennen, gäbe es den Faktor Gott nicht. Gott hat meine Frau und mich nach Bangladesch berufen. Alleine wären wir wahrscheinlich dahin nicht hingegangen. Ich habe gedacht, Gott ruft uns nach Afrika. Aber rückblickend sind wir dankbar für diesen Ruf. Und dort haben wir die letzten 15 Jahre gearbeitet. Liebenzeller Mission arbeitet in Bangladesch mit der ältesten protestantischen Kirche. Eine Geschichte von über 200 Jahren. Und mit so einer älteren bestehenden Kirche ist nicht immer einfach zu arbeiten. Manchmal waren wir Missionare frustriert. Wir hätten gerne, dass Veränderungen schneller passieren. Manche andere Kollegen haben auf uns so runtergeschaut und haben gesagt, ihr macht ja keine richtige Missionsarbeit. Das war zumindest ihre Meinung. Aber die Frage ist, wie motiviert man eine zum Teil traditionelle Kirche zu einer missionarischen Arbeit, vor allem in einem Land, wo 90% der Bevölkerung Muslime sind. 0,4% bekennt sich zum Christentum, davon die Hälfte sind katholisch. Eine riesengroße Herausforderung für die protestantischen Gemeinden und auch Missionen. Die Liebenzeller Mission hat in ihrer Arbeit Schwerpunkt auf die theologische Ausbildung vor Ort gesetzt. Und das hat sich so über Jahre ausgezahlt. Natürlich gab es enttäuschende Momente auch für uns. Und manchmal hätte ich am liebsten die Koffer gepackt und wäre nach Hause gegangen. Aber ich wusste, Gott hat uns in das Land berufen und hat auch in solchen schwierigen Zeiten Kraft geschenkt. Und wenn ich so zurückschaue, dann sehe ich, wie Gott auch wirkt in den Gemeinden dort. Zum Beispiel eine ältere Gemeinde in der Hauptstadt in Dhaka hat alle ihre Schulden abbezahlt für das Gemeindezentrum. Und hat sich gefragt, wie könnte man jetzt sinnvoll das Geld einsetzen? In der Winterzeit, wenn es kalt wird, dann viele arme Leute haben nicht genügend Kleidung. Und haben sie gesagt, wir möchten im Winter Kleidung kaufen und unter den Menschen verteilen. Und das haben sie getan, haben angefangen, diese Kleidung zu verteilen in der Hauptstadt und gerade in den armen Dörfern. Und dadurch, dass sie für extra Spenden aufgerufen haben in den Gemeinden. Sie hatten am Ende so viel Geld, dass man am Ende ein LKW mieten musste, um die ganze Kleidung zu verteilen. Und dann haben sie gesagt, jetzt haben wir genügend Geld, was können wir noch machen? Jetzt haben sie sich zum Ziel gesetzt, in armen Gegenden, in Dörfern, jedes Jahr eine Kirche zu finanzieren. Eine Kirche pro Jahr. Und das einheimische Kirche, die es tut. Ein Gemeindemitglied hat gesagt, all diese sozialen Aktivitäten sind gut, aber reichen nicht aus. Wir müssen noch etwas mehr tun. Und er hat ein Evangelisationsteam zusammengerufen. Und Sie versuchen, die bestehenden Gemeinden gerade in den Dörfern in ihrer missionarischen Arbeit zu unterstützen und zu motivieren. Das Prinzip ist einfach, Leute sind willkommen im Team, wenn sie engagierte Christen sind, die von Jesus Christus begeistert sind und einen authentischen Lebensstil führen. Das Interessante ist, dass die meisten, die an diesem Evangelisationsteam dabei sind, haben entweder eine theologische Ausbildung abgeschlossen oder sind berufsbegleitend mit drin. Ich persönlich bin Gott vom Herzen dankbar, dass mein Weg von Sibirien, da bin ich eigentlich in einer deutschen Familie geboren und aufgewachsen, über Deutschland, über meine Ausbildung am theologischen Seminar der Liebenzeller Mission in die Missionsarbeit nach Bangladesch ging. In der Nachfolge Jesu, würde ich sagen, gilt das gleiche Prinzip, was im Sport auch in der Wirtschaft ist. Stay focused. Behalte Jesus in der Mitte deines Lebens. Also Jesus Christus muss das Zentrum des Lebens und auch der Arbeit privat und in der Gemeinde bleiben. Es ist nicht unsere Kirche, es ist nicht unsere Mission, sondern Gottes Mission. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr einfach über den Tellerrand eurer Gemeinden, auch unseres Landes schaut. Lasst euch ausrüsten, ausbilden. Diese Werkzeugkiste, so sehe ich auch meine Ausbildung. Da wurde ich mit dem Werkzeug ausgerüstet für den Dienst später. Bringt euch in der weltweiten Mission ein. Vertraut Jesus. Traut euch, was für ihn zu tun. Er wird es belohnen und du wirst es mit Sicherheit nicht bereuen. Vielen Dank.
Ich muss gleich kommen, ja. Gut ausgebildet den Menschen begegnen. Ich möchte hier mal ein bisschen weiter ausholen und versuchen, euch mal darzustellen, was euch erwartet, wenn ihr heute an Mission denkt. Denn das typische Bild ist ja von einem Missionar anders, wie wir das heute gewohnt sind und wie wir es gewohnt gewesen sind. Ich darf jetzt mal so sagen hier. Wie geht es weiter jetzt? Ja, jetzt kommt es hier. Ich glaube, in den letzten 50, 60 Jahren hat das Bild eines Missionars sich total verändert. Ich denke, wir haben in den Köpfen noch ein falsches Denken drin von Aufgaben eines Missionars, dass er denkt, dass er der geistliche Lenker ist oder der geistliche Denker in einer anderen Kultur ist, dass er kommt und sagt, was läuft. Wir kommen von einem Denken her, dass wir praktisch als Westdeutsche oder als Westeuropäer kommen und die Theologie haben, dann in die Länder kommen und dann versuchen, da unsere Denken mit reinzubringen. Wir gehen in die Missionsländer und wir sagen den Menschen dort, was sie zu tun haben, beziehungsweise was unsere Theologie ist. Und ich denke, dieses Denken steckt ganz stark drin, dass wenn wir gut ausgebildet sind, wir jetzt gehen und die Leute dort überzeugen von dem, was wir glauben. Bei einer Tagung letzter Woche habe ich einen lokalen Missionsleiter gefragt, ob sie noch Missionare brauchen. Und er sagte sinngemäß, wir brauchen nicht mehr so viele Missionare, wir brauchen interkulturelle Mitarbeiter, die uns in unserem Auftrag unterstützen. Und jetzt merken wir schon, dass wenn wir von Missionar oder interkulturelle Mitarbeiter reden, dass wir von einer bestimmten Ausbildung sprechen, die ein solcher Mitarbeiter braucht. Und wenn ich jetzt kurz die Aufgaben von einem Missionar beschreibe, dann merken wir sehr bald, dass wir auf diese Aufgabe sehr gut vorbereitet sein müssen. Was ist die heutige Aufgabe des Missionars? Was werdet ihr antreffen, wenn ihr in die Mission geht? Was erwartet euch? Natürlich in jedem Land unterschiedlich, aber generell möchte ich das immer so sagen. Die heutigen Aufgaben eines Missionars gehen mehr in Richtung Gabenergänzung. Das bedeutet, ich gehe als Missionar und die Gaben, die ich habe als Deutscher, ich spreche mal so in dieser Form, die kann ich dort einbringen und die müssen dort angebetet sein, dort dem anderen zu dienen. Und nicht mehr derjenige, ich bin nicht mehr derjenige, der kommt und alles weiß und auch die Theologie besitzt, die für andere wichtig ist. Es geht darum, dass ich mich in das Team einfüge und danach strebe, meine Begabungen in Absprache mit dem Team zu leben. In den meisten Fällen ist es sogar so, werdet ein Team vorfinden, das oftmals nicht westlich ist. Das heißt, der westliche Missionar muss sich zunächst an die örtliche Kultur gewöhnen, aber auch an das internationale Team. Offenbar ist die Leitungskultur, die ich vorfinde, eine völlig andere, wenn ich das Missionsfeld komme. Also ich verstehe mich dann als Missionar eher als ein Teamarbeiter, der in einem Team mitarbeitet und das Team völlig unterschiedlich gestaltet sein kann. Und ich habe im Grunde genommen sehr viele missionale Aufgaben, und das Wort ist sehr umstritten in den letzten Jahren. Lass mich kurz das beschreiben, was ich darunter verstehe. Missional heißt, dass ich den Menschen ganzheitlich im Missionsfeld diene. Das heißt, es kann einerseits sein, dass ich geistliche Aufgabe habe, aber auch, dass ich mein Fachwissen, das ich habe in meiner Kultur, der anderen Kultur nahebringe und auf andere Arten, diese Art und Weise versuche, mit Menschen in Kontakt zu kommen und damit die Gemeinde Jesu zu bauen. Ihr merkt schon, es hat sich in diesem Sinne verändert. Wenn man es vor 50 Jahre zurückgeht, dann war der Missionar eher der, der kommt und pionierhaft arbeitet. Heute mehr diese Gabenergänzung, Teammitarbeiter, missionale Aufgaben, ganzheitliche Aufgaben, wo anzutreffen sind. Das wäre die Aufgabe, die wir brauchen, die wir vorfindet werden. Und dann die Frage, welche Leute brauchen wir denn? Welche Leute sind wir denn? Welche Leute wollen wir haben, die Mission? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Antwort weiß. Aber ich sage einmal so, wir brauchen grundsätzlich alle. Eine recht pauschale Antwort. Im Kern ist es aber nicht so. Ich möchte mal so sagen, die Qualifizierung für den interkulturellen Dienst hat drei Säulen als Grundlage. Einmal ist es die Persönlichkeit und der Charakter. Hier wird sehr stark diese Persönlichkeit angesprochen, die sich entwickeln muss. Ich möchte auch an dieser Stelle keinen besonderen Charakter zu der Persönlichkeit herausstellen, denn ich denke, wir brauchen da wirklich alle. Aber ich denke, ich habe die Frage einmal gestellt, was ist eine gute Persönlichkeit? Um einfach mal zu zeigen, was denkt ihr? Eine gute Persönlichkeit ist dieses, dass ich mich grundsätzlich verändern lasse. Und ich habe ein paar Charaktermerkmale gefunden, die im Grunde genommen auf ein Missionar auch zutreffen könnten. Was das heißt? Das heißt, man kann sich dahin entwickeln und sollte schon ein Stück weit entwickelt sein. Einmal, dass wir als Mensch stärker und robuster werden. Also wir müssen Stärke haben, robust auch sein. Wir flexibler sein, darin werden, mit den Schwierigkeiten des Lebens umgehen. Dass wir auf eine gesunde Art unabhängig von anderen werden, also selbstständig arbeiten können. Dass wir offener werden, ohne uns verletzlich zu machen, also auch über Dinge reden. Dass wir dazulernen wollen, Fähigkeiten stärken, neue Fertigkeiten aneignen. Dass wir lernen, Krisen und Probleme zu bewältigen. Und dass wir uns selbst immer besser kennenlernen und verstehen. Und dass wir wirksamer werden und lernen, unsere Kräfte geschickter einzusetzen. Und das, denke ich, das ist schon von einem Mann, der heißt Senftleben, der hat es mal so aufgeführt. Und ich denke, das sind so Kriterien für eine gute Persönlichkeit, wenn sie völlig ausgereift wird, was sie nie sein kann. Aber einfach, dass ihr seht, ansatzweise, wo wir stehen, was wir denken, was gut wäre für die Mission. Das ist eine Geschichte. Wenn ein Mensch sich bereit ist zu verändern, kann auf jeden Fall in der Mission gebraucht werden. Das Zweite, was ich denke, was ein sehr wesentlicher Faktor ist, ist, dass die Säule Gemeinde. Ein Mensch, der seine Gaben bereits in der Gemeinde eingebracht hat, entfaltet hat, fällt natürlich leichter in der Mission mitzuarbeiten. Und ich lege sehr viel Wert darauf bei unserer Mission, dass wenn die Leute zu uns kommen, sich bewerben, immer die Frage, was habt ihr seitens der Gemeinde gemacht? Da war eine Bewerbung von einem Missionar vor kurzem da, der hat gesagt, er möchte gerne in der Kinderarbeit mitarbeiten. Da habe ich ihn gefragt, ja, freuen uns, wir können Mitarbeiter gebrauchen. Hast du dich in der Gemeinde schon in die Kinderarbeit eingebracht? Dann sagt er zu mir ganz offen, wissen Sie, Herr Drefz, ich habe da Probleme in der Kinderarbeit, die Ältesten wollen nicht, dass ich Kinderarbeit mache, aber ich kann es in der Mission machen. Und dann habe ich gesagt, also so wollen wir in diesem Sinne nicht arbeiten, sondern wenn sich einer in der Gemeinde bewährt hat und dort mitgearbeitet hat, Gaben eingebracht hat, dann können wir uns darüber unterhalten. Also wir müssen davon ausgehen, dass ich praktisch ein Missionar in der Gemeinde zuvor bewährt haben muss. Das ist eine gute Voraussetzung, da meine Gaben eingebracht haben und auch als Mitarbeiter aufgefallen sein, sage ich mal so. Gabenentwicklung in der Gemeinde und natürlich auch, es muss in dem Leben von einem Missionar ein geistiges Wachstum erkennbar sein. Also wenn ein Mensch stehen bleibt, es gilt grundsätzlich für das christliche Leben, wenn ein Mensch stehen bleibt, da wo er steht, wenn er nicht wächst, dann kann man auch eigentlich keinen geistlichen Dienst tun. Dann die dritte Säule, das ist die Ausbildung, wo auch dazu kommt, wo wir uns ja im Seminar ziemlich uns ja auch beschäftigen will. Was brauchen wir denn an Ausbildung für die Missionare von Sache her? Einmal ein gutes, solides, biblisches Wissen. Also ich muss die Zusammenhänge von der Bibel kennen. Ich muss wissen, wo, wie, was zusammenhängt. Ich muss nicht unbedingt wissen, wie alle Namen geheißen haben. Aber ich muss eigentlich ein solides, biblisches Wissen haben, dass ich Zusammenhänge entdecken kann. Eine theologische Ausbildung, was ich sehr befürworte, sollte den Gaben und den Aufgaben entsprechend hoch sein. Ein gut begabter Mensch sollte eine längere Ausbildung machen als zum Beispiel ein Realschüler. Eine theologische Ausbildung muss genauso auch zum Charakter und zur Persönlichkeit passen. Wenn ich nicht studieren will und nicht studieren kann, würde ich eher eine mehr praktische Ausbildung suchen, als jemand, der jetzt gerne studiert, würde ich eine höhere Ausbildung anstreben. Ein gewisses missiologisches Wissen muss ich haben. Wie funktioniert was? Wie gehe ich mit anderen Kulturen um in der Kultur? Wie kann ich in anderen Kulturen besser kommunizieren? Was ist da drin? Und es wäre von Vorteil, wenn man gewisse Sprachkenntnisse hat, beziehungsweise auch sprachbegabt ist, wo man also lernt, wie man gerne eine Sprache schnell lernen kann, weil Sprachen sind als Missionar eine gute Voraussetzung. Nach wie vor finde ich es wichtig, dass wir auch säkular gut ausgebildet sind, dass ich also auch einen Beruf habe, der in der Mission eine Bedeutung haben kann, zum Beispiel irgendwelche technische Berufe oder auch Sprachberufe, die dann gut eingesetzt werden können. Diese kurz skizzierten Personen brauchen wir auf jeden Fall alle in der Mission. Es gibt kein perfektes Bild. Ich kann nicht sagen, so sieht der Missionar aus. Und ich sage immer wieder, der Missionar ist so individuell und Gott gebraucht den Menschen so individuell. Aber gewisse Grundvoraussetzungen sollten da sein. Welche Voraussetzungen sollten Sie mitbringen? Gutes theologisches Arbeiten, habe ich schon gesagt. Missiologisch gebildet, eine gute säkuläre Ausbildung. So, und welche Herausforderungen warten auf uns jetzt? Worauf sollen wir vorbereitet sein? Einmal auf eine gewisse Dialogbereitschaft. Das heißt, ich muss praktisch, wenn ich auf dem Feld bin, stelle ich fest, dass der Mensch dort ganz unterschiedlich denkt und glaubt oder manche an der Erkenntnis hat, in manchen biblischen Aussagen, die er bisher so verstanden hat. Ich muss mich darauf einstellen, dass ich auf diese Unterschiedlichkeiten wirklich mich darauf einstelle und auch lerne, mit diesen anderen so zu denken, wie die Kultur denkt. Also Dialogbereitschaft und Verständnis für andere Glaubensformen sollten da sein. Das gibt es verschiedene Streitthemen, die immer wieder aufkommen. Ich muss lernen, ein Stück weit hier das zu haben. Ein Beispiel vielleicht. Ich war auf einem Brasilien und habe dort auf einem Volksfest gewesen, eingeladen. Und die Schwaben trinken ja gerne ein Bier. Ich darf das immer so offen sagen. Und ich sagte dann zu ihm, also ich möchte gerne das brasilianische Bier probieren. Und er sagte zu mir, nein, das darfst du hier nicht, auf keinen Fall, hier kein Alkohol und so weiter. Okay, alles klar. Aber die Christen waren alle bei der Eröffnung von einem Rodeo, wo sie alle Maria vorher nicht angebetet haben, aber wo Maria da war. War für mich unverständlich. Es war für mich etwas, was ich nie so erlebt habe, wo ich da meine Probleme hatte. Ich muss aber lernen, hier das zu akzeptieren, weil ich ein Stück weit hier in einer anderen Kultur gewesen bin. Das andere ist Kulturverständnis. Auch das habe ich zum Beispiel schon versucht zu sagen, dass ich einfach manchmal andere Glaubensformen vorfinde. Die sie glauben alle, die haben die Bibel als Grundlage, aber sie legen manche Dinge anders aus. Das andere möchte ich euch mit einem Beispiel erklären. Kulturverständnis. Ihr seht hier einen Kompressor. Da war ich in Indien. Und ich habe das nie so erlebt. Also die haben einen Kompressor gebracht, haben diesen Kompressor eingepackt. Das war dann für ein Stromaggregat. Und sie haben gesagt, was wollt ihr jetzt? Ja, komm, Dieter, und helf uns da, diesen Kompressor oder diesen Stromaggregat einzuweihen. Ich habe gesagt, okay, kann ich machen. Wie denn? Dann habe ich gesagt, ja, okay, wir werden so rumstehen, haben das Band rumgelegt. Und dann wirst du für den Stromaggregat beten. Und danach werden wir dieses Band durchschneiden und dann werden wir diesen Stromaggregat loslassen. Darfst du alles machen mit dem Schlüssel. Ich natürlich als Deutscher würde nie auf die Idee kommen, für so Dinge zu beten, weil ich einfach weiß, dass das funktioniert und das ist gut so. Und wenn ich das nicht funktioniert, dann gehe ich in den nächsten Praktikermarkt, hole mir einen Ersatzteil, wie auch immer. Aber dort war es anders. Ich musste für dieses Stromaggregat beten, dass es durchhält. Und ich als Westerner muss natürlich überlegen, ja, kann ich das machen? Ich habe es gemacht, ihr seht, ich habe gebetet und es war, glaube ich, auch gut rübergekommen. Noch nie in meinem Leben für Stromaggregat gebetet. Aber das meine ich, es ist wichtig, einfach das mal da zu sehen. Und dann durfte ich das Ding nur anlassen, mit Schlüssel, hat sogar funktioniert und alle Halleluja und gepatscht, geklatscht und so weiter. Das war schön, also das war ein Erlebnis, wo ich hatte, wo ich sagen muss, es ist völlig anders wie bei uns. Und ich muss lernen, als Missionar solche Dinge zu verstehen. Es geht darum, weil sie hier darauf angewiesen, dass die Technik funktioniert, muss es auch so sein. Also es ist einfacher, es klingt einfacher, wie es tatsächlich ist. Und trotzdem muss ich als Missionar auf das Vorbild bereitet sein, das auch zu tun. Ein anderer Punkt, den ich noch mit betonen möchte, ist, dass wir auch belastungsfähig sind. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, dass im Missionsfeld einer Kultur die Belastung weitaus größer ist. Das heißt auch, wenn wir in einer Kultur arbeiten, können sich Probleme, die hier latent sind, plötzlich aufbrechen. Zum Beispiel Persönlichkeitsdefizite oder auch Eheprobleme. Wenn wir Missionare haben, die wohl erkennen, ist meistens so, dass wenn sie auf dem Missionsfeld sind, diese Probleme erst richtig rauskommen. Also wenn Eheprobleme vorher da sind, als Beispiel, werden diese nicht durch einen interkulturellen Auftrag besser, sondern werden eher verstärkt. Und das Letzte, was ich sagen will, wie hier Herausforderungen auf uns zukommen, ist die Disziplin. In den meisten Fällen arbeitet der Missionar oftmals als freier Mitarbeiter. Das heißt, er kann seine Zeit frei einteilen. Es gibt oftmals keine Vorgaben, wann ich etwas machen muss. Ich habe viele Freiheiten. Deshalb muss ich es schon hier gelernt haben, mit Disziplin zu arbeiten. Kein Mensch fragt oftmals, ob ich um 8 Uhr oder 9 Uhr oder 11 Uhr anfange, sondern es geht einfach darum, dass ich für mich persönlich auch diszipliniert arbeiten kann, Disziplin habe in meinem Leben und auch diszipliniert arbeiten kann. Ja, das ist so ein Stück weit, was ich euch so kurzerweise weitersagen will. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr in den Missiologieunterricht kommen, entweder von der Mission Akademie oder vom Bibelseminar Königsfeld, dann kriegt ihr alles ausführlicher mit. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Dieter, dass du uns damit hineingenommen hast. Was für Leute braucht es? Ja, vielen Dank euch. Welche Herausforderungen begegnen wir? Musst du denken, wen brauchen wir? Vielleicht dich, ganz persönlich. Gott kann jeden brauchbar machen, der brauchbar sein möchte. Wie sieht's für uns aus, persönlich? Und ein Anliegen wäre mir, ich denke, du hast das erwähnt, aber vielleicht so nicht herausgestellt, was mir ganz wichtig wäre, ist, was für Leute brauchen wir? Leute, die Jesus lieb haben. Am Ende der Ausbildung der Bibelschule, die Leute bei Jesus direkt durchlaufen haben, fragt Jesus den Petrus, hast du mich lieb? Dann weide meine Schafe, dann habe ich eine Aufgabe für dich. Und das ist aus meiner Erfahrung etwas, was ganz wichtig ist. Eine Leidenschaft für Jesus selbst. Die wünschen wir euch. Timon, wo bist du? Da, das sitzt da vorne neben mir. Nimm uns mit hinein, wie war es bei dir? OM arbeitet ja weltweit. Mhm. Du lässt uns ein bisschen hineinschauen in dein Leben. Gottes Segen dir.
Gut, danke. Jo, das Bier in Brasilien ist nicht ganz so lecker. Also. Mein Name ist Timon Möhrer. Ich bin schon seit 19 Jahren in der OM. War auf dem Schiff, dann war ich in der Türkei, in England und bin jetzt seit 7 Jahren in Hamburg gewesen, bis vor kurzem. Und wir als OM sind ja international weit unterwegs und so weiter. Und irgendwann haben wir gesagt, hey, Deutschland braucht auch Mission. Und dann haben wir gesagt, wir müssen unser Know-how, unsere Fähigkeiten und Kenntnisse hier in Deutschland einbringen. Und dann haben wir in verschiedenen Standpunkten in Deutschland missionarische Arbeit gegründet. Und ich war dann in Hamburg für 7 Jahre. Und am Anfang waren wir so im ganzen Norden unterwegs, von Greifswald kurz vor Polen bis Kiel kurz vor Dänemark, einfach den Norden so gut abgedeckt. Und dann hat Gott uns gesagt, wir müssen uns verorten, wir müssen da in einem Ort uns niederlassen. Und dann haben wir uns so Hamburg angeguckt und da stach der Stadtteil Hamburg-Wilhelmsburg so uns ins Auge. Hamburg-Wilhelmsburg hat 50.000 Einwohner, Waiblingen, Heidenheim, so für uns Schwaben, so in der Größe ein Stadtteil. Aber der Stadtteil ist umgeben von Hafen und Industrie, somit ist eigentlich wie eine Stadt in der Stadt. Das Spannende in Hamburg-Wilhelmsburg ist, da wollte keiner wohnen. Was hat man dann gemacht? Alle Leute, die nirgendwo in Hamburg mal haben wollte, haben alle auf die Insel gepackt, alle nach Wilhelmsburg. Also alle Arbeitslosen, alle Migranten, alle Asylanten. Und da hat sich so eine richtig schöne Stadt gebildet. Mittlerweile haben wir bei den unter 18-Jährigen einen Migrationsanteil von 90%. Es gibt Grundschulen, da gab es ein einziges deutsches Kind. Dann Arbeitslosenquote ist so über 50% von den Langzeitarbeitslosen. Hat sich natürlich dann auch im wirtschaftlichen Feld bemerkbar gemacht. In da, wo wir gewohnt haben, im Umkreis von 500 Metern gab es 7 Spielhallen. Und 21 Kiosks. Also Kiosks ist mir in ersten Hamburgs richtig bewusst worden, was es ist. Das ist ein Laden, der Alkohol verkauft und 20 Stunden am Tag offen hat. Also bis 2 Uhr morgens um 6 offen und um 6 Uhr morgens wacht es wieder auf. 21 kleine Läden, die nur Alkohol verkaufen. Das heißt, wenn du einen kurzen Jägermeister kaufst, bis du den leer getrunken hast, bist du schon an der nächsten Tankstelle. Und das zeigt so ein bisschen über den Stadtteil, in dem wir gelebt und gewohnt haben. Und nachdem Gott gesagt hat, wir wollen euch als OM-Team in diesem Stadtteil haben, habe ich dann gedacht, ja gut, probieren wir mal. Ich habe Familie mit kleinen Kindern und wir haben in so einem schönen Vorort gewohnt. Wie es ganz üblich ist für uns Christen, dass wir in so einem schönen, sicheren Wohnort sind, wo es unseren Kindern gut geht und alles in Ordnung ist. Und da haben wir auch in so einem schönen Wohnort gewohnt. Und da haben wir nachts die Pferde galoppieren gehört, schöne Weide, Ausblick, die Kinder fanden es toll, Traktor und Pferde und Tiere und alles. Und dann haben wir dort eine Wohnung gesucht in diesem Stadtteil Wilhelmsburg und war dann am Renovieren und schön machen, dass es einigermaßen angenehm wird für die Familie. Und an einem Tag, es war ein Sommertag, bin ich mit der S-Bahn in den Stadtteil Wilhelmsburg gefahren und so habe gemerkt, dass alle, die komisch aussehen, alle, die komisch riechen, alle, die irgendwie so überhaupt nicht ins Bild passen, die steigen alle in Wilhelmsburg aus. Das ist mein zukünftiger Stadtteil, da, wo ich meine Familie hinbringen möchte. Dann habe ich so renoviert, habe in der Küche mit der Spachtel das Fett von den Fliesen gekratzt und so alles so vorbereitet. Und ich habe mir gedacht, du bist eigentlich bescheuert. Also mit deiner Familie wohnst du in einem tollen Ort, wo deine Kinder sicher aufwachsen können. Und hier vor der Haustüre werden Drogen verkauft. Zwei Straßen weiter wird Kellerprostitution betrieben. Dann kannst du deine Kinder nicht hinbringen. Trotzdem, Gott hat gesagt, okay, ziehen wir durch. Und dann haben wir gebetet und Gott hat es wirklich uns bestätigt. Und dann schlussendlich kam der LKW-Umzugsunternehmen, haben alles hergetragen. Ein Freund von mir hat mich noch bestätigt in der Hamburger Version, also die Hamburger sind schon ein bisschen direkter als die Schwaben. Er hat gesagt, also wenn du da hinziehst, ich werde dich mal nicht besuchen. Also es ist eindeutig, so wie die Hamburger, bei den Schwaben würden wir so, ja, nicht schlecht, mal sehen. Also die Hamburger haben es klar gesagt. Und dann sind wir eingezogen und dann am ersten Morgen, nach der ersten Nacht, bin ich im türkischen Bäcker, so Simit und die verschiedenen anderen türkischen Leckereien einkaufen gegangen, haben richtig fett türkisch gefrühstückt. Und dann kam was über uns. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Das war der Hammer. Wir haben plötzlich, wow, es passt. Wir haben Auftrag. Und wir sind an dem Ort, wo alle Christen abgehauen sind. Da gibt's kaum Christen, die sind alle weg. Baptistengemeinde, alles was lebendig ist, hat alles abgehauen. Wieso? Ja, das ist ja nicht angenehm, da zu wohnen. Und dann sind wir da, haben gefrühstückt und der Friede Gottes war da. Und es hat gepasst. Ja, in unserem Umfeld, unsere Nachbarn, im Einkaufen, überall können wir Jesus bezeugen. Wir können normal sein. Und der Friede Gottes war da, der größte ist alle Vernunft. Und das ist eine Lektion, die für mein Leben war. Die Vernunft ist nicht immer das Maßgebliche, aber der Frieden Gottes ist maßgeblich für unseren Weg. Und daraufhin habe ich angefangen, Leute herauszufordern und sagen, hey, wenn ihr euch eine Wohnung sucht, nach welchen Kriterien sucht ihr eure Wohnung aus? Nach dem, was Gott sagt oder nach dem, was angenehm ist, guter Mietpreis, da wo meine Freunde wohnen, da wo es hohe Wohnqualität ist und so weiter. Wo wohnt ihr? Wo zieht ihr hin? Es gibt ja die Bibelstelle in Johannes 1, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Jemand hat es mal so übersetzt, das Wort ward Fleisch und zog in unsere Nachbarschaft. Jesus zog in die Nachbarschaft. Und wie kann ich in den Stadtteil, jeder hat so den Stadtteil, wo, oh nee, da würde ich nie, wie können wir solche Stadtteile erreichen, wenn wir sagen, hey, ich fahre da mal mit dem Bus hin und mache da kurz einen Outreach und rede mit Jesus, dann ziehe ich mich wieder zurück in meinen Stadtteil. Nee, es geht nicht. Wir müssen das Leben teilen. Und es war Hammer, was wir da erlebt haben in den 3 Jahren als Familie dort, eine Gemeinde gegründet und meine Zeit ist rum. Es ist einfach toll zu sehen, wie Gott am Wirken war und wie Leben verändert worden ist. Aber ich möchte euch herausfordern zu sagen, der Friede Gottes, sucht nach dem Frieden Gottes, wo ihr Frieden habt. Und der Friede Gottes kann oft manchmal gegen jegliche Vernunft sein, manche Vernunftentscheidungen. Und da kann der Friede Gottes kommen und wirken. Und lasst euch, seid auf der Suche nach des Frieden Gottes. Amen.
Wir gehen ein bisschen weiter südlich von Hamburg. Mein Name ist Martin Knispel, ich komme zwar auch aus Stuttgart eigentlich, bin aber Leiter des theologisch-pädagogischen Seminars Malche in Porta Westfalica. Malche Porta Westfalica ist eine Ausbildungsstätte, ich sage nachher noch ein bisschen was darüber. Ich bin selber Theologe und war mit meiner Familie auch über 8 Jahre in Westafrika, in Ghana, in der Mission mit meiner Familie. Ich kann das nur bestätigen, was hier alle gesagt haben, es ist gut, mitten unter den Leuten zu leben. Welche Hilfestellung gibt theologische Ausbildung für die Begegnung mit Menschen? Es geht um Ausbildung und ich könnte mir vorstellen, die meisten von euch sind hier, die fragen sich, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen? Was möchte ich mit den Gaben machen, die Gott mir geschenkt hat? Welches Ziel habe ich beruflich und wo kann ich Gott dienen? Was brauchst du dafür? Und wie wirst du fit dafür? Wie wirst du fit dafür gemacht, wenn du sagst, ich möchte eigentlich ganz gern zum Beispiel in den hauptamtlichen Dienst gehen? Da brauche ich bestimmte Qualifikationen. Wir haben hier diesen Werkzeugkasten, da sehe ich einen Bohrer, einen Hammer, sogar einen automatischen Drillbohrer drin. Ich brauche also bestimmte Fähigkeiten, ich brauche bestimmte Dinge, die ich zur Hand nehme. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eine Ausbildung. Zu sagen, ich habe eine Berufung, ist der Startpunkt. Berufen, eins der 4 Bs in den theologischen Ausbildungen, gehört dazu. Aber es geht dann natürlich auch noch weiter. Theologische Ausbildung macht zunächst einmal, das ist mein erster Gedanke, fit für eine Begegnung mit Gott. Wenn man in eine theologische Ausbildung geht, dann erwirbt man bestimmte geistliche, aber auch theologische Kompetenzen. Ein Theologe hat es mal ausgedrückt, man wird ausgebildet zu einem Liebhaber des Wortes Gottes. Und ich finde, es ist ein fantastischer Ausdruck. Wir werden Liebhaber des Wortes Gottes. Denn das Wort Gottes, die Bibel, ist im Zentrum einer guten theologischen Ausbildung. Es geht darum, dass wir unser geistliches Wissen, das wir aus der Jugendarbeit, aus dem Jugendkreis, aus unserer Gemeinschaft, wo auch immer CVJM wir herkommen, dass wir das vertiefen, dass wir mündig werden, dass wir Kompetenzen entwickeln und dass wir auch ein gutes, ausgewogenes theologisches Wissen erwerben. Es geht also wirklich auch um Wissen. Wenn ich nach Hause komme, warten auf mich ungefähr 450 Seiten Referate von meinen Studierenden. Da kommt Freude auf im neuen Jahr. Kirchengeschichte, das wichtigste Fach natürlich, das bei uns unterrichtet wird. Und da muss man sich dann intensiv beschäftigen, Kompetenzen erwerben, 15 Seiten, 20 Seiten Referat, Entstehung des Islam. Wenn ich später mal unter Moslems arbeiten möchte, muss ich wissen, wie ist der Islam entstanden, wie ist die Geschichte. Und da muss ich mich auch manchmal mit Schweiß und manchmal auch mit viel, viel Stunden reinarbeiten, damit ich nachher auch weiß, von was ich rede. Es geht um Kompetenzen und es geht bei allem in einer theologischen Ausbildung auch darum, dass ich einen reifen Glauben entwickle. Reifer Glaube heißt, dass ich auch meinen eigenen Glauben, meine Prägung hinterfrage. Man muss nicht alles glauben, was Theologen einem sagen. Man muss aber auch nicht bei seinem Kinderglauben stehen bleiben. Wer mit 18 Start in den guten Tag liest, sage ich, das darfst du noch machen mit 18, aber mit 28 nicht mehr. Da ist dann etwas anderes dran. Da brauchst du auch geistlich ein anderes Futter, um weiterzukommen und zu wachsen. Man muss dabei manchmal dann eigene Positionen hinterfragen. Das, was du so kennst, was ihr mitbekommen habt aus der Jugendarbeit, wird natürlich in theologischen Ausbildungsstätten in Frage gestellt. Denn da kommen Leute, die eine ganz andere Prägung haben, die ganz anders beten, die ganz andere Lieder singen. Plötzlich sagt einer, ich habe eine Prägung, die ist, ich habe geistliches Leben in Tessé geprägt bekommen. Manche sagen, huch, das ist ja katholisch, ist das überhaupt biblisch? Und dann gehen sie dorthin und sagen, du, mir ist Jesus begegnet, eine Woche Tessé, schweigen, ich komme zurück und ich habe was ganz Neues entdeckt. Ein anderer kommt aus dem EC und er entdeckt, dass eine landeskirchliche Liturgie manchmal ganz schön interessant sein kann und gut sein kann. Es braucht etwas, man wächst hinein. Kurzum, man lernt unterschiedliche Prägungen kennen und dadurch wächst der eigene Glaube. Manchmal allerdings geht es durch Krisen. Ich werde hinterfragt und meistens so nach dem ersten halben, dreiviertel Jahr in der theologischen Ausbildung rattert man so eine kleine Krise rein. Wir warten immer als Dozenten und sagen, hoffentlich ist es bald soweit. Und dann entstehen die Diskussionen und dann kommt man zu den wichtigen geistlichen und auch theologischen Fragestellungen. Das gehört dazu. Wachstum geschieht eigentlich nur durch Krisen und ein gesunder Glaube bewährt sich dann auch in der Krise. Und ein ungesunder Glaube bewährt sich nicht in der Krise und den braucht es dann auch nicht. Man macht dann manchmal die Entdeckung, Christen, die ganz anders geprägt sind, glauben auch ordentlich und anständig und wir können voneinander lernen. Es geht auch anders. Wichtig ist in einer guten theologischen Ausbildung, dass die Bibel die Grundlage ist, dass wir uns immer wieder auf die biblische Botschaft, Liebhaber des Wortes Gottes, zurückziehen können, auch wenn vielleicht manche die Bibel etwas unterschiedlich auslegen. Auch das darf sein, aber wir können uns immer wieder darauf zurückziehen, miteinander beten und miteinander in der Bibel lesen und auch darüber reden und manchmal auch streiten. Also gute theologische Ausbildung macht geistlich fit für eine reife Gottesbeziehung und das ist die Grundlage. Theologische Ausbildung macht fit für eine Begegnung mit mir selber. Manche werden sich vielleicht wundern, was soll jetzt das? Aber es ist gerade eben schon mal angeklungen. Es geht um das ganze Themenfeld der Persönlichkeitsentwicklung. Eine Bibelschule ist immer auch eine Lebensschule. Man lebt in einer Art Riesen-WG. Wir sind so ungefähr 80 Leute in der Ausbildung mit Mitarbeitern über 100. Und da kommt immer Freude auf, von morgens bis abends. Und es ist Teil des Konzeptes, dass man sich morgens schon begegnet. Wenn man sich dann richtig gut kennt, dann sieht man manchmal schon am Augenaufschlag seines Nachbarn, der ist heute nicht gut drauf. Und besser gehe ich dem aus dem Weg. Und so übt man miteinander einen geistlichen Lebensstil ein. Und wer das Stahlbad einer Bibelschule überlebt hat, ist fit für alle Konflikte dieser Welt. Vor allem lernst du dich dabei auch selber kennen. Meine Gaben werden sichtbar. Zum Beispiel ist da der eine, der hat Abitur, 1,6 Schnitt gemacht. Und da kommt einer, der hat mittlere Reife, hat eine Ausbildung gemacht, der ist nicht so im Unterricht begabt, aber ist ein fantastischer Musiker. Und er entdeckt auf einmal, das, was der kann, kann ich nicht. Wir ergänzen uns. Man entdeckt seine Gaben in der Ausbildung, aber man entdeckt auch die Grenzen. Und wenn man mit beidem zurechtkommt, lernt man sich selber noch mal viel besser kennen. Das kann manchmal ganz schön ernüchternd sein. Man stellt fest, ich selber bin ja gar nicht der coole Typ, der ich immer mich darstelle, der ich sein würde. Ich bin manchmal ganz schön genervt und manchmal bin ich sogar ganz schön eklig oder fies. Und nach einem halben Jahr hat auch jemand aus meinem Kurs mal den Mut, es mir zu sagen. Weißt du, du bist manchmal ganz schön fies. Genau da wollen wir euch haben, dass du dich selbst entdeckst, dass du in den Spiegel schaust, dass du dich kennenlernst und dass du dich dann so annimmst, wie Gott dich annimmt. Und so wachsen wir geistlich durch diese Selbstannahme in einer christlichen Gemeinschaft in der Bibelschule. mache den Job jetzt 8 Jahre. Meine Erfahrung ist, 50% der theologischen Ausbildung findet eigentlich im gemeinsamen geistlichen Leben auf dem Campus statt. Ungefähr die halbe Miete ist unser geistliches gemeinsames Leben. Theoretisch kannst du das nicht lernen, da muss man durch. Das Ziel ist bei allem eine reife und reflektierte Persönlichkeit, die sagt, so bin ich, so hat mich Gott angenommen, ich kann wachsen zu dem Ziel, wo Gott mich haben möchte, und trotzdem kann ich auch immer wieder in Niederlagen lernen, mit mich anzunehmen und bereit zu sein, mich auch diesen Herausforderungen zu stellen. Das gilt für unsere ganze Studiengemeinschaft, für alle Bibelschulen. Man lernt sich irgendwann sehr gut kennen, man reibt sich, man liebt sich, man verliebt sich. Ich habe letztes Jahr 5 Paare getraut und habe dann irgendwann mal gesagt, ja, die Malche ist ein Heiratsinstitut, aber wir bilden auch aus. Das gehört natürlich auch dazu. Die Starken tragen irgendwann dann auch die Schwachen durch und sagen, weißt du, wenn du Mühe hast mit einer Klausur nächste Woche, die geht's richtig zur Sache, systematische Theologie, wir treffen uns 2x vormittags oder nachmittags irgendwo, dann können wir miteinander lernen. Und die Schwächeren entdecken, dass sie anderes viel besser können als die Starken. In der Fachsprache nennt man so etwas Sozialkompetenz, Kommunikationskompetenz und Konfliktkompetenz. Und das ist ungeheuer wichtig, dass wir reife Persönlichkeiten sind, die wissen, was sie glauben, die sich kennen, die wissen, wer sie sind und die mit diesen Kompetenzen, die sie in der Bibelschule erwerben, dann hinausgehen, um Menschen zu begegnen. Theologische Ausbildung macht dich also auch als Mensch kompetent und das brauchst du für deinen Beruf. In der Pfarrerausbildung, in der Theologenausbildung wird so etwas in der Regel gar nicht gelernt. Das kommt dann später im Vikariat irgendwann mal, aber vorher hast du 6 Jahre lang rein theologische Ausbildung. Du kannst leben persönlich, wie du möchtest. Wir in unseren theologischen Ausbildungsstätten wollen das nicht, weil wir überzeugt sind und die Erfahrung machen, geistliches Leben, Prägung und Ausbildung gehört zusammen. Es gibt so diesen Slogan, Leben und Lernen unter einem Dach. Theologische Ausbildung macht fit für die Begegnung mit Menschen in der Welt. Durch fachliche Kompetenz und durch geistliches Training kann ich Menschen gut begegnen. Wer Jesus kennen und lieben gelernt hat, und das ist das Zentrum einer guten Ausbildung, wer ihm vertraut, der weiß, was er an ihm hat, der möchte dann rausgehen und diese Botschaft anderen sagen, dort, wo Gott uns hinstellt. Wer diese Botschaft weitersagen möchte, der kennt sich dann auch selber und kann auch mit diesen eigenen Gaben und Grenzen gut und besser umgehen. Denn wenn wir in einer Gemeinde arbeiten oder in einer Gemeinschaft oder in der Mission, dann kommen wir unweigerlich irgendwann auch an unsere Grenzen immer wieder. Und deshalb gehören Krisen zu einer Ausbildung und Krisenfest werden zu einem Konzept dazu. So werden wir fit für die Begegnung mit Menschen und so können wir bezeugen, was Jesus mit uns und durch uns tut. Ich glaube, wir brauchen heute noch viel deutlicher in unserer säkularen Welt das Lebenszeugnis, dass wir zwar mit Wortverkündigung arbeiten, aber auch durch unser Leben und durch reife Persönlichkeiten Zeugnis sind und dass Leute an uns sehen, Gott handelt an Menschen und er verändert uns auch. Die Frage war, welche Hilfestellung gibt Ausbildung für die Begegnung mit Menschen? Ich denke, die Antwort ist gar nicht so schwierig. Durch fachlich kompetente Ausbildung und persönliches Training in einer Lebensschule helfen wir euch, Menschen relevant zu begegnen und die beste Botschaft von Jesus Christus und seinem Heil für uns Menschen auch dann relevant zu verkündigen. 10 Minuten, Dankeschön.
Ja, Dr. Martin Knispel von der Malche, er hat nachher noch Gelegenheit, auch das Werk selber vorzustellen, aber auch für euch Gelegenheit, ihn selber anzusprechen, da wo ihr vielleicht ganz persönliche Fragen auch habt. Ich bringe meine Werkzeugkiste nochmal zum Sehen hier. Wir wollen euch gerne einfach zum Schluss dieses Seminars mal einen bunten Blumenstrauß vorstellen an unterschiedlichen Ausbildungsstätten. Die Landschaft auch in der Ausbildung, wie in der Mission, hat sich verändert. Da gibt es kurze Programme, da gibt es die klassische Bibelschule von mehreren Jahren, da gibt es berufsbegleitende Ausbildung. Wir alle haben in den Ausbildungsstätten Werkzeug, das wir, ich denke, alle vermitteln. Das kam auch schon durch. Hammer, Schraubendreher, Zange und was da so drin ist. Eine Wasserwaage, um Dinge auch richtig nach dem Wort Gottes wieder auszuloten. Ne? Aber wir haben auch individuelles Werkzeug. Ausbildungsstätten, die sehr speziell sind für bestimmte Bereiche. Und das wollen wir euch gerne vorstellen. Und wir machen mal den Anfang mit der Bibelschule Kirchberg. Astrid Fiegel, sie startet mal.
Ja, Astrid Fiegel, Bibelschule Kirchberg. Ich unterrichte dort das Alte Testament und bin dort an meinem Traumjob. Und das ist ein toller Ort für eine Zeit mit Gott. Ihr seht gleich noch ein Bild von der Bibelschule Kirchberg. Sehr schön im ländlichen gelegen in der Hohenlohe zwischen Nürnberg und Heilbronn. Bibelschule Kirchberg, unsere Stärken sind solide, gründliche Theologie. Wie wichtig das ist, haben wir gerade schon gehört. Wir möchten, dass du lernst, wie man Fragen theologisch angeht und klärt, damit du Gott tiefer verstehst und dein Leben ihn ehrt. Mentoring, unser anderer Schwerpunkt, wir begleiten dich ganz persönlich mit 4-Augen-Gesprächen in den Fragen, die du mitbringst. Wir sind überkonfessionell. Aus allen Richtungen und Gemeinden sind Menschen bei uns und das ist total bereichernd. Und Jesus will ja Einheit. Familiäre Atmosphäre. Bei uns kennt jeder jeden, der circa 50 Schüler mit Namen. Und wir leben bewusst Gemeinschaft. Flexibler Einstieg ist bei uns möglich im Januar, im April und im September. Also wer ganz schnell ist, kann jetzt noch fragen, wie ist es denn im Januar? Vielleicht haben wir noch 2 Plätze frei. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Vor Weihnachten waren es noch 5, die wir frei hatten. Du kannst für 3 Monate kommen, für 6 Monate, für 1 Jahr oder eine komplette Ausbildung machen für 3 Jahre. Und nach 3 Jahren kannst du dann sogar noch zum Beispiel aufbauend in Korntal an der Akademie für Weltmission weiter studieren oder in Adelshofen. Wenn du noch Fragen hast, gerne. Ich bin gleich im Anschluss noch da. Und wir haben natürlich unten auch unseren Infostand von der Bibelschule Kirchberg. Wir freuen uns auf dich.
Johannes Klein, biblische Ausbildung am Ort. Wir sind keine klassische Bibelschule. Wir haben zwar das klassische Ziel, wir wollen Menschen helfen, ihr Leben ganz auf Jesus auszurichten, indem sie ihr Wissen vertiefen, ihr Denken, ihren Charakter verändern und besser handeln können, Werkzeuge an die Hand bekommen. Aber das tun wir nicht, indem ihr zu uns kommt, sondern wir entwickeln Kursmaterial, das ihr bei euch in der Gemeinde durcharbeiten könnt. Gemeinsam mit anderen aus eurer Gemeinde, in Hauskreisgröße beispielsweise, kriegt ihr Kursmaterial, setzt euch zu Hause hin, arbeitet das durch, weil was man selber erarbeitet hat, versteht man tiefer und trefft euch dann in der Gruppe, um das Ganze zu diskutieren. Eigene Vorbereitung und gemeinsames Lernen, immer da, wo du es gerade brauchst. Wir haben verschiedene Kurspaletten. Es gibt die Leitkurse, das sind so klassische Jüngerschaftsthemen. Wachstum im Glauben, Umgang mit anderen, mein Leben mehr auf Jesus ausrichten eben. Dann gibt es die Klassikkurse, die sind mal entwickelt worden als Ersatz eigentlich für einen Bibelschulbesuch. Also tiefergehend dann, wie leite ich Gemeinde, wie bauen wir vielleicht auch ein Seelsorgeteam in der Gemeinde auf, worum geht es im Alten Testament, worum im Neuen, solche Sachen. Und dann das Young Leaders Training, das ist für junge Mitarbeiter in Kindergottesdienst, Jungschar, Jugendarbeit, um die in ihrem Charakter voranzubringen. Jeweils eine biblische Person als Vorbild für Leiterschaftskompetenzen. Wir haben jeweils 6 Schritte in jeder Lektion. Erstmal fragt man sich, worum geht's eigentlich, was soll ich hier lernen? Dann schaut man in die Bibel, wohin sonst. Aber man bleibt nicht damit allein, sondern man bezieht Literatur ein. Das ersetzt sozusagen den Vortrag eines Dozenten. Man liest Literatur von Leuten, die sich dazu schon Gedanken gemacht haben. Fällt dann eine vorläufige eigene Entscheidung, was denke ich jetzt zu dem Thema? Und dann trifft man sich in der Gruppe, diskutiert und lässt das Ganze praktisch werden. Ich bin auch nachher noch hier und unten dürfen wir beim Bibelseminar Königsfeld mit am Stand sein. Da findet ihr mich. Thank you.
Spitzwitterer, schön sind alle da. Weil ich nicht wirklich Schweizerdeutsch kann, mache ich auf Schwäbisch weiter. Wir zwei kommen vom theologischen Seminar St. Krishona. Das ist bei Basel, also gerade an der Landesgrenze zu Deutschland. Ich bin Elke. Ich habe vor 3 Jahren am Seminar einen Jahreskurs gemacht. Einfach aus dem Grund, ich wollte eine Auszeit nehmen. Ich wollte mehr von Gott erfahren und mehr von der Bibel wissen. Das habe ich gemacht, bin dann dort hängen geblieben. Mittlerweile studiere ich im 2. Jahr Gemeindepädagogik. Und ja, so das Coole finde ich dran, ist einfach, dass wir theologisch und pädagogisch ausgebildet werden, um nachher mit Menschen in jeder Altersstufe zu arbeiten. Also das kann nachher sein, so typische Kinder-Jugendarbeit in der Gemeinde, es kann in der Mission sein, seelsorgerlich sein, so, oder in der sozialmissionarischen Arbeit.
Mein Name ist Dorothee, ich studiere im 1. Semester Theologie, auch im theologischen Seminar, genau. Mein Studiengang dauert insgesamt 5 Jahre, dazu gehört ein Praxisstudienjahr. Warum studiere ich Theologie? Mir ist wichtig, ich möchte Theologie am Puls der Zeit machen und mit der Theologie auch in die Herzen von Menschen sprechen. Wir beide, wir werden unseren Studiengang mit dem Bachelor abschließen, der durch die Middlesex University in London verliehen wird. Also es ist ein europäischer BA. Und was uns begeistert ist, dass wir sowohl mit Abitur als auch ohne Abitur, wir haben beide eine Berufsausbildung gemacht, studieren können und beide dann auch den BA verliehen bekommen.
Unsere Studiengänge haben so 3 Schwerpunkte, kann man sagen. Was Krishona wichtig ist, ist einmal die Ganzheitlichkeit. Das heißt, es soll nicht nur Wissen angehäuft werden, sondern soll auch, wie wir schon gehört haben, auch geistliches Wachstum vorkommen und Charakterbildung oder Weiterbildung. Das geht zum einen durch Hauskreise, dann, dass jeder Student einen Mentor hat und zu guter Letzt auch, dass man mit vielen anderen ganz lieben Studenten zusammenwohnt, die einen aber auch manchmal sehr herausfordern könnten.
Die andere Säule ist Praxisnähe. Also das, was wir morgens im Unterricht haben oder am Nachmittag, können wir am Nachmittag dann auch gleich in unserer Lebensgemeinschaft wirklich praktisch umsetzen. Da kommt es dann drauf an. Es sind, wie wir auch gehört haben, verschiedene Sozialkompetenzen gefragt. Wir haben Evangelisationseinsätze, verschiedene Praktika bieten eine Menge Trainingsfläche, um das Ganze anzuwenden. Die andere Säule, die noch sehr wichtig ist, das hört sich jetzt ein bisschen hoch an, kommunikativ-theologisch. Was wir meinen ist, dass wir einfach keine irgendwie eine Theologie vom Blatt betreiben möchten, sondern wirklich eine Theologie, die verständliche Antworten auf die Probleme und Fragen unserer Gegenwart, unserer Zeit hat. Und dazu ist einfach wichtig, dass wir ein fundiertes Wissen uns einfach antrainiert oder lernt über Gott und Mittel dann auch lernt, dieses an Kind, Frau, Mann, Senior, egal wen, einfach ranzubringen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie ist überhaupt ein Studium in der Schweiz finanzierbar? Dazu gibt es ganz viele tolle Fördermöglichkeiten, unter anderem auch BAföG. Und wir sind nachher auch noch hier und auch unter am Stand. Ihr dürft uns gern ansprechen, uns mit euren Fragen löchern. Und da wir ja vom Ausland kommen, haben wir noch was mitgebracht und wünschen euch ein Gute.
Ich heiße Bernhard Knies und bin Studienleiter und am Bibelseminar Königsfeld, BSK genannt, und Dozent für Altes und Neues Testament. Und unsere Schule ist 20 Minuten von hier, im Stuttgarter Raum, Scharnhauser Park, Ostfildern, 100 Meter von einer U-Bahn-Station Kreuzbrunn entfernt. Wenn ich unsere Schule charakterisieren möchte, dann kann man es eigentlich durch 2 Stichpunkte machen. Flexibilität und Individualität. Wie so ein Maßband kann man es so speziell auf jeden Einzelnen zuschneiden. Wir haben unterschiedlich lange Studiengänge, S, M, L, XL, nach den T-Shirt-Größen, halbes Jahr, Jahr, 1 Jahr, 2 Jahre. Aber wir haben ganz unterschiedliche Studienmodi auch, wie man studieren kann. Klassisch, also vollzeitlich, aber eben auch dual. Und das ist möglich in den Bereichen der Mission. Da arbeiten wir mit der Sahel Life zusammen, die in Nordafrika arbeitet. oder auch im Bereich der Gemeinde, wo man mit dem Christusbund zusammenarbeiten, aber auch mit anderen Ortsgemeinden oder anderen Organisationen, ist es jederzeit möglich. Dual ausgebildet heißt, ich habe neben der Bibelschule einen Ausbildungsbetrieb, wo ich dann auch angestellt bin, auch Geld bekomme, meine Arbeit finanziere und von Anfang an da Angestellter bin und mich vorbereite entweder auf den Missionsdienst in der Sahelzone oder eben auf den Gemeindedienst in Verbindung mit einer örtlichen Gemeinde. Oder eben ganz berufsbegleitend. Ich bin in meinem normalen, säkularen Beruf und du nebenbei an der Bibelschule bei uns hier studieren. Wir haben völlig flexible Ausbildungszeiten. Also der Ausbildungsbeginn, das Ausbildungsende ist ganz individuell einstellbar. Und die Besonderheit auch, dass wir die Vorstudien, die jemand hat, beruflich, schulisch, praktikamäßig, auch was er an Gemeindeerfahrung schon mitbringt, dass wir das alles berücksichtigen wollen und einfach eine Bestandsaufnahme machen und dann einfach das in Punkte umsetzen. Und so fängt man mit einem bestimmten Ausbildungsstand schon an und dann wird ein individueller Weg gesucht, wie man an das gewünschte Ausbildungsziel gelangt. Daraus ergeben sich ganz individuelle Studienpläne mit eigenen auch Studienschwerpunkten dank großem Wahlfachanteil. Das Studientempo ist flexibel und kann auch während der Ausbildung verändert werden, weil die Lebensumstände auch sich einfach immer wieder verändern. Und so kann man dann schneller studieren oder auch wieder langsamer studieren, wie es eben benötigt wird. Wichtig ist uns auch, wir haben keinen Internatsbetrieb, also eher so studentenmäßiger Betrieb, aber uns ist ganz wichtig, dass jeder Student bei uns wirklich in einer Ortsgemeinde ganz fest verankert ist und da auch ganz intensiv auch mitarbeitet. Qualität ist uns sehr wichtig, Bibeltreue natürlich, aber auch einfach insgesamt praktische theologische Qualität. Und das wird gewährleistet einmal durch das große Dozentenpool, was wir haben. Wir haben eine tolle Mannschaft vor Ort, so ein Stammpersonal, aber auch dann so ein Pool von vielleicht 30 Dozenten, Gastdozenten, die alle irgendeine Spezialität haben und in dieser Spezialität dann zu uns kommen und unterrichten. Also das Fach Judentum zum Beispiel wird von einem messianischen Juden unterrichtet, das Fach Islam von einem bekehrten Moslem. Ja, und Leute, die wirklich in den einzelnen Fachbereichen arbeiten, der Dieter Treffs macht Missionskunde bei uns als Missionsleiter. Und so, das gibt eine hohe Qualität. Und wir haben auch die Akkreditierung durch die Europäisch-Evangelikale Akkreditierungsvereinigung, sodass man auch mit dem dreijährigen Abschluss bei uns dann problemlos international auch weiter studieren kann auf Masterebene. Ja, schauen Sie einfach mal rein. Man kann auch einfach sich bei uns im Unterricht reinsetzen. Also jeder Kurs ist offen für jedermann. Und wir haben durch diese flexible Studiengestaltung auch Leute mit ganz verschiedenen Lebensalter. Wir haben Leute, die fangen mit 50 oder älter an, bei uns zu studieren. Und das gibt ganz interessante Kurse mit einer total interessanten Zusammensetzung von Leuten, die auch über sehr viel Praxis und Gemeindeerfahrung verfügen. Und das gibt sehr viel Dynamik am Bibelseminar.
Christoph Hägele von der Kontaktmission Mission Academy. Wir haben also ganz sicher ein bisschen ein anderes Programm. Und zwar, wie es hier schon heißt, individuell, interkulturell und ganzheitlich. Wir bilden mehr Richtung Mission aus. Wo ist denn der Drucker hier? Genau. Unsere Gesamtdauer von unserem Studium ist 3 Jahre. Kann ein bisschen länger sein, je nachdem, wie gut man drauf ist mit Studieren. Und zwar sind unsere Leute 9 Monate in der Praxis, schon auf dem Missionsfeld. Das ist meistens ein europäisches Land, aber auch Gemeindegründungssituation in Deutschland. In dieser Praxis ist man von einem erfahrenen Mentor begleitet. Das ist dann meistens der Missionar vor Ort, der einem hilft. Man kann durchbeobachten und nachmachen, eben dann lernen. Und dann haben wir noch 3 Monate Theorie, eine sogenannte Präsenzphase in Wüstenrot. Und da ist der klassische Missions- oder Unterricht, Blockunterricht. Was unsere Schwerpunkte sind, ist Lernen durch Beobachten und Praktizieren am Einsatzort. Und auch jetzt nicht einfach nur dort sein und mitarbeiten, sondern auch reflektieren. Das heißt, wir wollen, dass unsere Studenten diese Praxis aufschreiben, Journal schreiben, und sich auch Ziele setzen bei dem, was sie machen und dass sie Lernziele in der Praxis formulieren und dann auch das aufschreiben und uns gegenüber Report schreiben. Ja, dann eben intensive Theorieblöcke, das ist in der Präsenzphase meistens im Frühjahr. Und wir haben auch noch als dritten Pfeiler Fernkurse im Selbststudium. Das heißt, bei uns geht es schon auch darum, dass der Student selbstständig arbeiten und studieren lernen muss. Wobei man in einer normalen Bibelschule sicher immer im Klassenverband ist. Bei uns ist man meistens allein oder eben in der, am Praxisort. Und da muss man auch lernen, selbstständig zu arbeiten. Die drei Kompetenzbereiche, theologische Kompetenz, Persönlichkeit und Sozialkompetenz und auch Methoden und Fachkompetenz, ich denke, da sind wir ganz ähnlich wie alle anderen Bibelschulen. Sicher ist bei uns, weil die Praxis so lang ist, dann kann man, wenn jemand in der Persönlichkeitsstruktur, also da gibt es einfach, da ist es immer so, dass der Mentor und eben die Studienleitung zu Hause, wir werden auf jeden Fall jeden einzelnen Studenten so begleiten, dass man irgendwelche Persönlichkeitsdefizite, daran muss man bei uns arbeiten, weil das wird auf jeden Fall alles ans Licht kommen, wie man in der Praxis ist, wie man, ob man da lernen will, ob man vorwärts kommen will oder nicht. Von daher, man kann jetzt nicht bei uns 3 Jahre sitzen und theoretisch studieren, sondern man ist in der Praxis schon am Ball und lernt in der Praxis. Wie gesagt, wir sind auch im Akkreditierungsprozess von der europäischen, westeuropäischen Akkreditierungsvereinigung und unsere Ausbildung ist Vocational Bachelor, eben mit 180 Kreditpunkte. Warum an der Mission Academy ein Studium beginnen? Wir betonen das Lernen in der Praxis. Wir haben ein duales und flexibles Modell. Unsere Lehrer und Mentoren sind alles erfahrene Missionare, sind natürlich woanders auch, sage ich ja nicht. Vorbildung, Vorkenntnisse wird angerechnet, wenn sie reflektiert wird. Also man kann bei uns einsteigen und sagen, ich habe schon 100 Bücher zum Thema Mission gelesen, ich habe die Bibel 20 Mal durchgelesen und so weiter. Das werden wir dann auch anrechnen. Das heißt nicht einfach nur so, sondern man muss das nachweisen, man muss noch einen Reflexionsbericht darüber schreiben. Aber wir rechnen sehr vieles auch mit ein und auch in Credits um. Auch wenn man sagt, ich habe schon Missionseinsatz gemacht oder ich habe in der Gemeinde so und so viele Kurse selber schon durchgeführt, das würden wir auch anrechnen. Also ich finde, dass wir sehr flexibel sind und sehr vieles eben anrechnen. Deswegen individuell, interkulturell und ganzheitlich. Mission Academy. Wir sind unten beim Stand von der Kontaktmission.
Ja, zum Schluss noch mal kurze Vorstellung der Malche. Ich durfte ja vorher schon einiges sagen. Ich lasse gerade so Karten durchlaufen. Erzieher lernen, Botschafterin werden, werde Menschenpräger. Unsere Ausbildung ist eine landeskirchlich geprägte Ausbildung. Wir arbeiten als freies missionarisches Werk in der evangelischen Kirche in Westfalen. Wir sind also nicht ganz so nah bei Stuttgart, aber 4 Stunden im Zug. Etwas südlich von Hannover in einer schönen Gegend, fußläufig zum Bahnhof und zu McDonald's, immerhin. Was beinhaltet unsere Ausbildung? Und das ist nur eine Besonderheit. Wir haben vor 4 Jahren die Ausbildung umgestellt. Wir bieten eine staatlich anerkannte Erzieherausbildung an als Teil der Bibelschule, den Fachhochschulabschluss, also Fachhochschulreife und dann den Gemeindepädagogikabschluss. Wer bei uns die ganze Ausbildung macht, 3 Jahre Präsenz und 1 Anerkennungsjahr, ist staatlich anerkannter Erzieher oder Erzieherin, hat Fachabitur und ist noch anerkannter, kirchlich anerkannter Gemeindepädagoge, Jugendreferent oder Diakon. Unsere Ausbildung ist in allen Gliedkirchen der EKD anerkannt. Man kann überall in Deutschland in der evangelischen Landeskirche anerkannt arbeiten und auch bei den Baptisten und in der FEG. Wir haben also immer so 30% ungefähr Freikirchler auch bei uns in der Ausbildung. Uns ist wichtig, ich habe vorher das schon gesagt, Leben und Lernen in der Studiengemeinschaft. Wir beginnen jeden Morgen mit einer Andacht. Wir haben Hauskreise, wir haben einen wöchentlichen eigenen Gottesdienst. Aber wir haben auch während dieser 3 Jahren viele Praktikas. Im ersten Jahr ist mehr Praktikum im Bereich Kindergarten und Kleinkindbereich, ganz bewusst für die Erzieherausbildung. Im zweiten Jahr ein 3-monatiges Gemeindepraktikum irgendwo in Deutschland, da wird man verschickt hin, gesandt in eine Gemeinde 3 Monate. Und im dritten theologischen Jahr gibt es ein 6-monatiges Konfirmandenpraktikum und ein Praktikum in Andachten und Gottesdienst halten, in Jugendgottesdiensten. Das heißt, neben der Theorie ist uns die Praxis sehr wichtig und die zieht sich durch die ganzen 3 Jahre. Wir sind voll BAföG anerkannt und als Ausbildungsabschluss sind wir in der evangelischen Kirche auch mit dem Bachelorstudium gleichgestellt und auch gleich bezahlt. Uns ist wichtig, eine gute qualifizierte Ausbildung und gleichzeitig einen Berufsabschluss, mit dem man später auch im säkularen Bereich arbeiten kann, in der offenen Jugendarbeit, auch besonders mit der staatlichen Anerkennung sein Geld auch verdienen kann. Vielen Dank, das reicht.
Also, wer auf der Spur bleiben will, ja, das ist uns bekannt, der braucht ein gutes Profil. Ja, für alle Wetterlagen, die da Straßenbedingungen, die auf einem zukommen können. Und wie bei diesem Reifen jetzt, ja, möchten wir vom theologischen Seminar nur 3 Profile herausstellen, weil es ja die Gelegenheit gibt, ja, an den Stand zu kommen oder uns persönlich anzusprechen. Ich selbst bin Leiter des theologischen Seminars und habe Studierende mitgebracht, die jetzt die 3 Hauptprofile, ja, die für uns maßgeblich sind, vorstellen.
Ich darf einmal fürs Studium sprechen. Mein Name ist Ricardo Serci, 22 Jahre alt und komme aus Hamburg, Nähe Wilhelmsburg. Ja. Von Hamburg nach Adelshofen. Warum? Das Studium ist sehr praxisnah. Mir hat es einfach gefallen, nachdem ich in der Gemeinde gearbeitet habe, zu erkennen, wie wir in Adelshofen ausgebildet werden, um vom Leben, die Studenten und vor allem auch die Dozenten, die leben ihren Fach. Sie lieben ihr Fach, sie kommen vom Fach. Also vom Leben, dann durchs Leben, verschiedene Praktika, 2x6 Wochen, 1x6 Monate, Praktikum, durchs Leben, dann verschiedene missionarische Einsätze, Dienste, Jungschar, Jugendarbeit, Asylbewerberheim. Und dann wieder zurück ins Leben als Gemeindepädagoge in der Mission oder wo auch immer. Wir haben es hier auf einem schönen Kärtchen. Unbedingt an Stand kommen, unbedingt mitnehmen. Vom Leben, durchs Leben, ins Leben. Jesus an erster Stelle. Das Evangelium, die Heilsgeschichte Gottes für jeden Einzelnen. Das ist das Zentrale bei uns im Lebenszentrum. Und das hat mich begeistert. Als ich dort war, hat mir das, diese Ruhe, diesen Frieden von Gott gegeben. Hier bist du richtig und hier will Gott an dir arbeiten. Vielleicht hat er das auch mit dir vor. Kommt an unseren Stand und holt euch den Flyer.
Das nächste Profil ist die Gemeinschaft. Ich bin Miri, ich bin 19 und ich mache mein FSJ am LZA und bin im Jahresteam. Wir sind 15 Leute, die gemeinsam leben und arbeiten und gemeinsam auch für Jesus. Und wir wissen, dass wir immer füreinander da sind und einander helfen und voneinander lernen können auch und miteinander und füreinander beten. Wir haben aber auch total viel Spaß und machen richtig coole Sachen. Und die Gemeinschaft haben wir nicht nur untereinander im Team, sondern auch mit den Studis zusammen, was total cool ist, und auch mit allen anderen, die noch da sind. Und diese Gemeinschaft ist echt was Cooles, was total viel bedeutet.
Und das dritte Profil, missionarisch leben. Alles, was wir lernen im Unterricht, das bleibt normalerweise nicht bei uns drin, sondern auch schon während der Ausbildung gibt es immer wieder Möglichkeiten, wie wir das nach außen tragen. Ja, wie wir durch missionarische Einsätze in den Gemeinden, durch missionarische Teams, wo es Möglichkeiten gibt, Jungschar, Jugendkreise zu machen, ins Asylbewerberheim zu gehen, zum Besuchsdienst oder Straßeneinsätze und. Viele Möglichkeiten, die wir haben und die wir auch nutzen, um es schon im Studium auszuprobieren. Weil wir dadurch herausgefordert werden, einerseits für uns persönlich, ja, unser persönliches, auch geistliches Leben, immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, aber andererseits auch dran wachsen, für später für den Dienst. Ja, statt 3 Jahre einfach nur oder 4 Jahre einfach nur die Bank zu drücken, wir mischen es mit der Praxis.
Das war jetzt eigentlich so, wie es bei uns immer läuft. Das ist bei uns Programmkonzeption im Team unterwegs. Ja, nicht nur die Dozenten alleine und die Studierenden sind Kofferträger, sondern die dürfen auch selber voll ran, ja, und selber verkündigen. Und wir haben vielleicht nur eine Nebenrolle. Das gehört jetzt noch nicht ganz dazu. Ein kurzer Ende noch, ein Schlusssatz. wir haben keine Highspeed-Schule, ja, so wie der Reife vielleicht suggerieren könnte, sondern wir haben eine Ausbildung, die 4 Jahre geht, dass Jesus euch prägen kann, ja, dass ein tiefes Profil entsteht. Das ist uns besonders wichtig. Danke.
Ja, vielen Dank euch allen, die ihr euer Programm vorgestellt habt. Für euch ist nachher auch Gelegenheit, auf die Einzelnen zuzugehen und vielleicht persönliche Fragen zu stellen, zu der einen Ausbildungsstätte oder auch einfach zu den Gedanken, die heute Morgen da waren. Wir sind fast am Ende oder am Ende des Programms. Es gibt zum einen, wollen wir miteinander gleich ein Lied singen. Wieder haben wir es hier vorne auf Folie. Währenddessen ist die Möglichkeit, eine Kollekte einzulegen. Beim ersten und beim dritten Seminar gibt es die Möglichkeit, ein Opfer einzulegen, das den Leuten zugutekommt, die dieses Jahr ausreisen. Ihr werdet, wenn ihr das wollt, eben bei der Schlussveranstaltung erleben, wie Leute mit einem ganz kurzen persönlichen Zeugnis einfach so ihren Weg mit Gott schildern, wie Gott sie berufen hat und wo es jetzt konkret hingeht. Und eben um diesen Leuten so einen Anschub mitzufinanzieren, sind diese Opfer gedacht. Und dann gibt es dieses Jahr was ganz Besonderes, deswegen gibt es hier so eine Spraydose. Vielleicht habt ihr das schon entdeckt, als ihr reingekommen sind. Auf dem Messeplatz wird es eine Aktion geben für den Christustag. Dort wird ein ganz großes Label hergestellt und ihr habt eure Möglichkeiten, in die Buchstaben euren Namen hineinzusprayen. Ich stehe für Christus, denn das heißt Christustag. Wenn ihr sagt, jawohl, ich gehöre zu Jesus und möchte einfach auch bekunden, jawohl, ich bin dabei, dann könnt ihr das auf kreative Art und Weise machen auf dem Messeplatz. Jetzt wollen wir miteinander singen. Dieses Lied, was wir hier vorne haben, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf.
Das Licht deiner Liebe leuchtet auf, strahlt inmitten der Finsternis für uns auf. Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht, mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht. Sei mein Licht, sei mein Licht. Komm ich zu deinem Thron, aus dem Dunkel ins Licht des Gottes uns. Durch sein Blut kann ich nun vor dir stehen. Prüf mich, Herr, lass mein Dunkel vergehen. Sei mein Licht, sei mein Licht. Jesus, dein Licht, füll dies Land mit. Schauen wir, König, zu deinem Glanz auf, dann strahlt dein Bild auf unserem Antlitz auf. Du hast Gnade um Gnade gegeben, dich widerspiegeln, erzählen und erleben von deinem Licht, von deinem Licht. Jesus, dein Licht. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen.
Ich würde gern zum Abschluss mit uns beten, euch einen richtig schönen Tag wünschen. Hier vorne werden gleich die Vertreter der einzelnen Ausbildungsstätten noch stehen. Wenn noch weitere Bibelschulvertreter da sind, kommt dann einfach mit nach vorne, dass es die Möglichkeit gibt, euch ganz persönlich zu begegnen. Können wir dazu aufstehen? Dann beten wir und schließen so dieses Seminar ab. Herr Jesus, wir danken dir einfach für die vielen Impulse, auch heute Morgen. Unser Weg liegt offen vor dir. Und wir wollen uns einfach einklingen in deinen Plan. Wir beten, dass du uns deutlich machst, wo du uns haben willst, was du mit uns vorhast. Wir beten, dass du uns weiter begleitest in diesen Tag, einfach in all den Begegnungen, die wir haben, ob irgendwo am Stand oder in weiteren Seminaren. Schenk uns offene Augen für dich selbst und dein Programm mit uns. Der Herr segne euch. Amen. So, euch einen schönen Tag.